Es kommen wieder in Situationen, die, sage ich mal, unsere Luft vergiften, die unsere Atmosphäre vergiften, die vielleicht unser Selbstwertgefühl vergiften. All das, Gedanken, manchmal Worte von anderen Menschen, wo wir merken, oh, ich kriege keine Luft, ja? Ich kann nicht frei atmen. Und Gott sagt, hey, ich möchte deine Gedanken filtern, dass du am Ende wieder atmen kannst, dass du am Ende meinen Frieden spürst und dass du den Frieden Gottes erlebst. Und so habe ich euch dieses Bild mitgebracht. Auf der einen Seite seht ihr Gedankenfilter, Philipperbrief 4, und mit dem Ziel Gottes Frieden. Und auf der anderen Seite habt ihr tatsächlich die verschiedenen Stufen von diesem Filter. Und das Blatt ist so gemacht, das könnt ihr x-mal falten und in euren Geldbeutel stecken oder in die Hülle eures Smartphones, wie auch immer. Und benutzt das. Ich glaube, dass es basierend auf dem Wort Gottes, auf einzelnen Bibelstellen, ich glaube, dass es wirklich ein Geheimnis da drin ist, in einer Situation, in der wir drinstecken, die Gedanken, die wir so haben, zu sortieren und durch diesen Filter durchzulassen. Und ihr werdet merken, manche der Gedanken, die taugen nichts, die sollten in einem Filter hängen bleiben, wie ein Staubbeutel vom Staubsauger. Und dann sollten sie ausgeklopft werden, nämlich in die Mülltonne, und die sollten wir nicht an uns dran lassen. Paulus, das habe ich euch schon verraten, im Philipperbrief, er schreibt nicht von den Bahamas-Inseln, er schreibt auch nicht vom Sommerurlaub, er ist auch nicht auf einem Meditationsseminar oder macht nicht irgendwie Rückzugwoche oder so, sondern der sitzt in einem vermoderten, stinkenden, kalten, feuchten Gefängnis und wartet, was auf ihn so, was passieren wird mit ihm, und es ist ziemlich klar, sicher, dass er das nicht überleben wird. Entweder weil er an irgendeiner Krankheit stirbt in so einem Gefängnis oder weil er misshandelt wird oder weil irgendwann das Todesurteil über ihn gesprochen wird. Und wir wissen auch, dass ganz, ganz, ganz am Ende von seinem Leben genau das passiert ist. Der Mann wurde als Märtyrer ermordet, ja. Und zu dem Zeitpunkt wusste er nicht, ob das morgen sein wird oder ob das noch ein paar Jahre gehen wird. Das heißt, der Mann sitzt in einer miesen Lage und er hat bestimmt miese Gedanken. Also miese Lage, miese Gedanken ist irgendwie natürlich, ja. Und trotzdem schafft er es mit Gottes Hilfe, seine Gedanken zu filtern und schreibt einen der ermutigendsten Briefe, nämlich den Philipperbrief, und schreibt uns auch diese Worte, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Frieden wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus bewahren. Amen, soweit. Der echte Friede Gottes, er hat die Kraft, unsere Sorgen zu vertreiben. Und Paulus spricht direkt danach von einem achtfachen Filter. Und darauf möchte ich ja in der Predigt zu sprechen kommen. Ein Filter, der uns schützen soll. Ein Filter, der unsere Familien schützen soll, der unsere Ehen schützen soll, der uns als Single schützen soll, der uns helfen soll, vielleicht auch auf der Arbeit eine andere Stimmung reinzubringen. Ich habe von einem Christen gehört, der sagte, einer seiner Mitarbeiter hätte sich beschwert auf der Arbeit, hat gesagt, weißt du was, immer wenn du in den Raum reinkommst, macht es uns keinen Spaß mehr zu hetzen. Ey, das ist doch ein gutes Zeugnis, oder? Wenn einer sagt, boah, immer wenn du kommst, ja, dann haben wir gar keinen Bock mehr zu hetzen. Macht einfach keinen Spaß mehr. Es ist total, du bist, aber die Stimmung ändert sich und es soll mit uns die Stimmung sich ändern. Wenn wir in die Klasse kommen, wenn wir in die Firma kommen, wenn wir zum Bäcker reinkommen. Hey, wir sollen nicht diejenige sein, wo die anderen sagen, oh, jetzt aber so richtig, ne? Sondern nein, wir sollen da einen anderen Leumund haben. Und weißt du was, wir sind nicht perfekt, aber Gott will uns dahin bringen, Gott will uns verändern. Diese acht Filter, Paulus nennt es so stichpunktmäßig im Philipper 4, Vers 8. Dort lesen wir nämlich, und nun, liebe Brüder, Schwestern sind inklusive, und Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr, anständig, gerecht ist. Dann geht er weiter. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Er nennt also acht Dinge, wo man sagt, wow, das ist jetzt aber viel auf einmal. Und weil wir nicht sofort immer alle Referenzen von ihm auswendig kennen, wollen wir jedes Einzelne so ein bisschen rauspicken und gucken, was meint er damit. Und jetzt kommen wir eben zu diesem Blatt hier, dieser mehrfache Filter. Da ist die Wahrheit. Da ist, was ist anständig, was ist ehrbar. Da ist, was ist gerecht. Da ist die Frage, was ist rein, was ist oder was ist Unrecht. Wo müssen wir das Unrecht aushalten? Was ist scheinheilig? Und ja, wo hat der Feind, der Teufel, Angriffsfläche in unserem Leben? Das ist der Filter, den wir gemeinsam durchgehen wollen. Und deswegen könnt ihr euch dieses Blatt direkt schon mal anschauen. Dieser erste Punkt, was war es? Darauf sollen wir bedacht sein. Im Markus-Evangelium 12, Vers 14, da kamen sie zu Jesus, dem Lehrer, und sagen: Lehrer, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht. Du lässt dich nicht von Menschen beeinflussen, auch wenn sie noch so mächtig sind, sondern sagst uns klar und deutlich, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Also die Jünger kamen zu Jesus und haben gesagt: Jesus, du bist nicht manipulativ. Du bist kein Verkäufertyp. Du meinst es echt gut mit uns. Und manchmal ist es so, Menschen kommen zu uns und versuchen uns zu manipulieren, vom Willen Gottes abzuweichen. Die versuchen uns zu manipulieren und sagen: Du musst es doch nicht so ernst nehmen mit Gott. Du musst doch nicht so ein Heiliger sein, wobei heilig zu sein nichts Schlechtes ist, ja? Das heißt nur rein vor Gott oder ausgesondert für Gott. Das ist nichts Schlechtes, aber sie versuchen uns zu manipulieren. Sie machen uns Druck, manchmal vom Willen Gottes abzuweichen. Und wenn wir darauf eingehen, dann haben wir vielleicht mit dieser Person keinen Streit oder wir haben mit dieser Person kurzfristig Frieden, aber wir verlieren den Frieden mit Gott, versteht ihr? Und das ist ein schlechter Deal, den kurzfristigen Frieden mit den Menschen zu haben, aber langfristig den Frieden mit Gott zu verlieren. Das ist kein guter Deal für uns, das ist kein guter Tausch. Deswegen seid darauf bedacht, was wahr ist. Es lohnt sich nämlich, die Ruhe vor Gott zu haben. Und auf der anderen Seite, wenn wir merken, hey, die und die Entscheidung letzter Woche, Mist, ich habe es genau falsch entschieden. Weißt du was? Geh zu Gott auf die Knie und sag Entschuldigung und bring das in Ordnung. Und du wirst merken, wie wieder Platz für Frieden Gottes in deinem Leben ist, wie der Platz da ist. Wer Frieden mit Gott haben will, wird nicht immer seinen Mitmenschen gefallen, weil er jetzt einen anderen Chef hat. Wer ist mein Chef? Manchmal kommen die Chefs und sagen, du müsstest das und das tun. Da und da, dann und dann. Und du müsstest vielleicht deine Familie dafür opfern. Also nicht im wörtlichen Sinne, aber die Priorität deiner Familie völlig vernachlässigen. Und es ist so wichtig, das abzuwägen und zu sagen, hey, wer ist jetzt mein Chef? Sind es wirklich die 20, die 50, die 70.000 im Jahr, die ich bei dem Chef verdiene? Ist das wirklich das wert, um meine Seele zu verkaufen? Oder ist der Herr mein Chef? Und muss ich sagen, tut mir leid, aber da und da kann ich nicht mit. Da und da, das mache ich nicht. Das geht gegen meine Prinzipien. Das geht gegen meinen Chef. Das geht nicht. Und ich vertraue darauf, dass Gott mich trotzdem versorgen wird. Dass ich trotzdem nicht verhungern werde. Dazu würde ich euch ermutigen. Johannes 7, Vers 18 steht, wer seinen eigenen Gedanken vorträgt, dem geht es um die eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, ist vertrauenswürdig. Man kann ihm keinen Betrug vorwerfen. Also, wenn du einen Gedanken hast, unterscheide, wer bekommt am Ende die Ehre dafür? Kannst du am Ende dir auf die Schulter klopfen und du die Ehre bekommen oder bekommt Gott die Ehre? Wenn am Ende Gott die Ehre bekommt, verhungerst du eigentlich nie dabei. Das ist ja das Gute. Wenn du am Ende die Ehre bekommst, kann es sein, dass dein Glaube auf der Strecke bleibt. Verstehst du? Dass der auf der Strecke verhungert. Deswegen ist es immer besser, sich dafür zu entscheiden, Gott die Ehre zu geben. Er wird schon dafür sorgen, dass du nicht verhungerst, dass du nicht zu kurz kommst, dass du nicht benachteiligt bist. Der zweite Filter ist, was anständig, was ehrbar ist. Im 1. Timotheus 3, Vers 8, da werden Diakone beschrieben, also Menschen, die in einer Gemeinde Verantwortung übernehmen. Und hey, ich will dich ermutigen, bei uns ein Diakon zu werden. Ja, wir fangen um 9 Uhr an, hier Tische zu stellen, Stühle aufzuräumen, Getränke zu richten, nach den Klos zu gucken. Das sind Diakone, das sind Menschen, die dienen. Und Menschen, die dienen, das kann jeder. Und Gott ehrt das und Gott belohnt das, davon bin ich überzeugt. Und damals wurde gesagt, hey, wer für Gott arbeiten will, der soll einfach gucken, dass er nah an Gott bleibt. Der soll gucken, dass er ein ordentliches Leben vor Gott führt, weil er letztendlich ja auch damit die Gemeinde repräsentiert und Gott repräsentiert. Und die haben sozusagen Qualifikation aufgestellt für die Diakone. Und ganz ehrlich, das sollte für jeden von uns gelten, egal ob Diakon oder nicht. Dort steht auch, die Diakone müssen ehrbare Männer sein. Auf ihr Wort muss man sich verlassen können. Sie dürfen nicht übermäßig Wein trinken und nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Also der Gedankenfilter, den man hier ansetzt, ist: Bleib bei deinem Wort, brich nicht dein Wort. Wenn du den Gedanken hast, hey, ich könnte irgendwas versprechen und das wieder zurückziehen, dann ist dieser Gedankenfilter: Bleib bei deinem Wort, wo du dein Wort gegeben hast, zu etwas Gutem natürlich, ja? Dann bleib dabei, sei nicht so wechselhaft. Versuche nicht jeden Tag deine Zusagen so zu biegen, wie es dir heute am besten passt. Ist eine Krankheit unserer Zeit, ja? Die Chefs geben uns keine Langzeitverträge mehr, sondern ja, Kurzzeitverträge oder Kurzarbeit, all das. Man schaut jeden Tag, ob es noch passt. Aber ihr merkt selber, was für eine Unsicherheit das reinbringt, ja? Was für eine Unverlässlichkeit. Und das ist nicht gut. Und Gott sagt, nein, bleib bei deinem Wort, bei guten Dingen, dass andere auf dich bauen können. Und dann, wir können unsere Wahrnehmung betrüben durch Dinge wie Alkohol oder andere Drogen oder andere Dinge. Halte deine Wahrnehmung sauber. Manchmal kommen Gedanken, weißt du, wann die blödesten Gedanken kommen und wann die meisten Leute sündigen? Wenn sie müde sind. Denk mal drüber nach. Hey, wenn du ausgeschlafen bist, fit bist, im Besitz deiner Sinne bist und klare Entscheidungen treffen kannst und dir ist auch die Konsequenz klar, das ist gut, das ist gesund. Aber manchmal ist das Geistlichste, das ein Christ machen kann, schlafen zu gehen. Für sich und für die Leute um ihn herum. Manchmal gibt es Situationen, da sind wir einfach ausgelaugt. Und dann merken wir, kommen in Streit mit dem Partner oder mit den Kindern oder mit dem Chef. Oder wir sind dabei, eine E-Mail zu schreiben. Bitte schick sie nicht ab. Bitte, bitte, bitte. Das sind so E-Mails, die solltest du niemals abschicken. Erstmal drüber schlafen. Wie oft machen wir Dinge kaputt, verletzen wir uns, weil wir diesen Filter nicht ansetzen. Dieser Filter ist in meine Sinne betrübt. Und ich kann dir sagen, wenn du als Mutter 2 Tage nicht geschlafen hast, deine Sinne sind betrübt, ja? Ist so. Wir sind da nicht mehr fit. Wir sagen da manchmal Dinge, die wir gerne nicht gesagt hätten. Und als Väter, wenn wir überarbeitet sind, ihr kennt ja diese ganze Situation. Es ist nicht gut. Da müssen wir uns einfach mal selber eingestehen, wir sind nicht im Besitz unserer Sinne. Und die Entscheidungen, die wir unter diesen Umständen treffen, sind oft nicht die guten Entscheidungen für unser Leben. Deswegen sollten wir warten, bis wir wieder fitter sind. Ja? Wut, Müdigkeit, Alkohol, all das kann uns betrüben. Und da sollten wir sagen, nee, am besten gehe ich jetzt einfach schlafen, bevor ich weiterhin die E-Mail schreibe oder bevor ich weiter irgendjemandem was sage oder mich weiter streite. 1. Timotheus 3,11, interessant, an die Diakoninnen, also an die Frauen. Dort steht, auch die Diakoninnen müssen ehrbar sein, nicht klatschsüchtig, sondern nüchtern im Urteil und in allem zuverlässig. Ich kenne auch Männer, die klatschsüchtig sind, ja. Ich kenne auch Männer, die gerne was dazu dichten, die gerne übertreiben. Aber hier ist die Warnung, hey, manchmal ist der Klatsch spannender als die Wahrheit. Manchmal ist das Gerücht spannender als die Wahrheit. Lass es einfach. Sei nicht jemand, der Gerüchte streut. Weil das ist einfach nicht gut. Dann kommt zum Punkt 3, gerecht. Hebräer 10, Vers 38 sagt, wer mir im Glauben vertraut und das Rechte tut, wird durch sein Vertrauen am Leben bleiben. Wer aber mutlos aufgibt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Hey, vertraue Gott und nicht dir allein. Es gibt so viele Situationen, da sind wir versucht, vor lauter Problemen Gott nicht mehr zu sehen und uns selbst zu vertrauen. Vertraue nicht dir allein. Das ist zu wenig. Dazu sind wir nicht gebaut. Vertraue Gott immer wieder. Gib nicht auf. Gedanken des Aufgebens, die musst du ausfiltern. Ist es ein Gedanke des Aufgebens? Ja, nein, filter ihn aus. Gott will, dass wir bei den guten Dingen nicht aufgeben. Gib nicht auf, am Glauben festzuhalten. Gib nicht auf, wenn du das hast, Ehe aufzugeben. An Kindern aufzugeben, an der Treue aufzugeben. Gib nicht auf. Gib nicht auf Gott zu vertrauen. Gib nicht auf, mit deinem Leben, mit deiner Gesundheit, mit deinen Finanzen Gott zu vertrauen. Natürlich wird es erprobt werden, aber gib nicht auf. Die Gedanken des Aufgebens sind keine Gedanken von Gott. Stattdessen vertraue und tue das Rechte. Es fühlt sich oft nicht so an, aber trotzdem ist es richtig. Vertraue da nicht auf deine Gefühle. 2. Thessalonicher 1, Vers 6. Denn es entspricht der Gerechtigkeit Gottes, dass er die, die euch Leiden bereiten, selbst leiden lässt. Wie sieht die Gerechtigkeit Gottes aus? Das heißt, kämpfe nicht jeden Kampf selber. Manchmal haben die Leute dir böse zugespielt. Oder haben dich betrogen. Oder du bist der Einzige, der nicht betrügt und alle anderen betrügen. Und die sagen, ah, wieder so ein blöder Frommer. Ja? Wir alle machen es so passend. Wir passen die Tatsachen an. Oder im Krankenhaus heißt es, bitte passen die Dokumentation an. Ja? Da wird die Dokumentation über einen Patienten angepasst. Aber hier heißt es, hey, vertraue Gott, dass er die Leute, die es krumm machen, dass er die richtet. Mach dich nicht zum Richter. Das heißt, gebe das auch ab. Und sag Gott, ich gebe das ab, dieses Unrecht, was andere getan haben. Und Gott sagt hier, dass er die Menschen wird leiden lassen. Das heißt, er ist der gerechte Richter. Es ist nicht unsere Aufgabe, jemanden für etwas leiden zu lassen. Versteht ihr? Wir sollen uns nicht in diese Position erheben, sondern sagen, Gott, die Rache ist dein, nicht mein. Du bist derjenige, du kümmerst dich darum. Und wenn die Person wirklich was gefehlt hat, weil manchmal ist unser Urteil ja auch getrübt, sehr oft. Wir denken, wir wüssten, was gerecht und was nicht ungerecht ist. Aber es ist so befreiend zu sagen, Gott, ich mache mich in meinen Gedanken nicht verrückt darüber, ob der jetzt Unrecht hat oder nicht, sondern Gott, ich gebe es an dich ab. Versteht ihr, das ist kein, ich verfluche den anderen, sondern es ist Gott, du bist der gerechte Richter. Und wenn die Person gefehlt hat, dann klärst du das. Dann machst du das dem klar. Es ist nicht mehr mein Job, den anderen leiden zu lassen. Wenn, dann macht das Gott. Und da ist es sowieso besser aufgehoben. Gott ist derjenige, der auf eine gerechte Art und Weise bestraft. Ich glaube, keiner von uns ist fähig, gerecht zu bestrafen. Und dann weiter Gedanken, reine Gedanken. Und wir sollen uns aus Unrecht raushalten. 1. Timotheus 5, 22. Interessant, dort steht, lege niemanden zu schnell die Hände auf, um ihn in das Ältestenamt einzusetzen. Sonst machst du dich mitschuldig, wenn er sich verfehlt. Sieh zu, dass du nicht in so etwas verstrickt wirst. Was ist damit gemeint? In der Situation mussten Menschen in Verantwortung gesetzt werden, in den Gemeinden, die Ältesten. Und da wurden sie einfach gewarnt, guckt euch die Leute genau an, betet drüber und wenn ihr keinen Frieden über der Sache habt, dann werdet nicht zu Ermöglichern. Seid eher zurückhaltend. Gut, auf der Arbeit, im Alltag sehen wir einfach oft Unrecht, wo Unrecht gefördert wird. Vielleicht tun sich im Kindergarten die Erzieher gegen eine Erzieherin zusammen und mobben die raus und du bekommst es mit. Dann werde nicht zu einer Person, die das ermöglicht oder die es unterstützt, sondern bringe Licht in diese Situation. Wir sollen nicht, schweigen ist eigentlich auch ermöglichen. Ne? Also Gott verlangt schon viel von uns. Ne? Gott nimmt uns da schon mit rein. Wir sollen nicht zu Ermöglichern werden. Und da, wo wir gefehlt haben, da dürfen wir zu ihm kommen und sagen, Herr, ganz genau da und da war ich so ein Ermöglicher. Ich habe den Mund gehalten, ich war nicht mutig genug. Gott, ich entschuldige mich dafür, tut mir leid. Verzeih mir das. Gib mir beim nächsten Mal Mut. Entwickel mich dahin, dass ich Mut habe. Vers 5 oder 5. Punkt, da steht es liebenswert. Seid liebenswert, habt liebenswerte Gedanken. Eigentlich heißt es da nicht scheinheilig. Also scheinheilig, der Nachbar, der, ne, der immer einen grüßt, aber hinter geschlossenen Türen geht es bei denen immer ab oder so. Ja? Das würde man sagen, das ist scheinheilig. Aber wie oft sind wir scheinheilig? Wie oft sind wir nicht echt? Und da sind wir gewarnt, hey, seid nicht unecht. Matthäus 6, Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in die Synagoge und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Also Gott sagt, pass auf, alle so Sachen, die mit Glauben zu tun haben, wenn wir da anfangen, das aus Tradition zu machen, wird's krank. Wenn wir anfangen, aus Tradition, ja, Rituale zu vollziehen, aber wir stehen nicht mehr dahinter, wir glauben das nicht mehr, macht das gar keinen Sinn. Das ist, dann haben wir schon unseren Lohn erhalten. Ja? Also da haben wir nichts mehr Gutes von Gott zu erwarten. Und ich glaube, was mit scheinheilig auch gemeint ist, Gott wünscht sich eine Beziehung zu uns. Und er wünscht sich diese Beziehung lebendig und echt. Und wenn du aber merkst, dass deine Beziehung zu Gott gerade durch ein tiefes Tal geht und es dir gerade angegriffen ist, dann darfst du dir das eingestehen. Dann darfst du auch Gebet suchen von anderen Geschwistern und sagen, hey, weißt du, ich bin gerade angegriffen in meinem Glauben. Oder gerade merke ich Gott nicht, spüre ich nicht, ich erlebe nicht in letzter Zeit. Aber ich will nicht, dass das so weitergeht. Ich will mich nicht damit abfinden. Ich will das nicht akzeptieren. Ich will nicht sagen, ist halt so. Sondern ich möchte dagegen angehen. Ich möchte dafür beten, dass das anders wird. Und das ist eben dieser, das Gegenteil von scheinheilig. Scheinheilig ist dieser Baum, der nach außen kräftig aussieht, aber der Förster weiß, der ist innen drin hohl. Und beim ersten Wind knackt er um und macht vieles kaputt. Und genau das will Gott bei uns nicht, dass wir vorher die Anzeichen erkennen. Deswegen heißt es auch in Johannes 5, Vers 20, der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selber tut. Er wird ihm noch größere Taten zeigen, sodass ihr staunen werdet. Das finde ich so toll, diese Beziehung zwischen Vater und Sohn, wie sie beschrieben wird. Der Vater liebt den Sohn. Gott sagt, hey, genau das tue ich auch dir gegenüber. Ich liebe dich. Und ihr kennt es selber, bei irgendwelchen offiziellen Anlässen kommt da vielleicht ein Pärchen die Treppe hoch und sie sind irgendwie schick angezogen, riechen gut, Frau hat tolle Schuhe an, der Mann hat einen super hübschen Anzug an. Was sagt es über ihre Liebe zueinander? Vielleicht sind sie vorher aus zwei unterschiedlichen Autos ausgestiegen, ja, und haben sich zu den Terminen getroffen. Ey, was gibt's alles an Scheinheiligen? Und Gott sagt, weißt du was, ich liebe dich. Ich liebe dich, der Vater liebt den Sohn. Es ist so sinnlos, scheinheilig vor Gott zu sein, weil er kennt doch das Herz. Das ist, macht keinen Sinn. Gott sagt, ich will die Beziehung mit dir und wo sie geschwächt, da lass uns die Beziehung erneuern. Lass uns neu in die Beziehung investieren. Lass uns wieder diese Flamme entfachen, der Liebe, der Leidenschaft. Lass uns das tun, lass uns dafür beten. Oh. Mir macht das immer Spaß, mit Menschen zu beten, eben für die Erneuerung der Flamme, ja, und es zu sehen, wie Gott das schenkt. Wie dann manche Leute sagen, hey, ich war 30 Jahre mit Jesus unterwegs, es war alles super und danach war die Flamme weg. Und wir haben dafür gebetet und ich bin wieder wie frisch verliebt. Es ist so süß, diese Omas zu sehen. Ja, es ist wirklich, gerade bei älteren Leuten, ich mir denke, boah, wie schwierig muss es sein, 30, 40 Jahre unterwegs zu sein und immer das Brennen zu haben. Ich finde es aber so ansteckend. So ansteckend. Und lasst euch anstecken, egal von wem. Wir haben einmal Taufvorbereitung gemacht und in der Taufvorbereitung hatten wir die Täuflinge, also die, die sich taufen lassen wollen. Und sie hatten die Aufgabe, jemanden zu suchen als Taufbegleiter, der schon weiter im Glauben ist und der mit ihnen betet vor der Taufe, der sie begleitet, der sie auch in den ganzen Anfechtungen, die da immer kommen, unterstützt. Und da gab es eine ältere Dame, sie war schon über 60 und sie fragte mich, es ging darum, wer Taufbegleiter für sie macht. Und ich dachte so, als Pastor, okay, muss man irgendwie alterskonform jemanden finden. Ne? Und sie hat mich gefragt, ist es okay, dass meine Enkelin meine Taufbegleiterin ist? Ich habe gesagt, Enkelin, ich kenne die ja, okay. Die war damals 14. Sag ich, wie kommst du da drauf? Du, weil die hat so ein Brennen für Jesus reingebracht in unsere Familie. Und als ich die gesehen habe, das war mein Auslöser, dass ich angefangen habe, mich für Jesus zu interessieren. Dieses Brennen in meiner Enkelin, die hat so für Jesus gebrannt, die hat so gebetet. Alles, was ich über Jesus weiß, weiß ich von ihr. Ich habe gesagt, na gut, wie soll ich da sagen, nein, sie ist ungeeignet. Also ohne sie wärst du ja kein Kind Gottes, ja? Ohne sie würdest du Jesus nicht lieben, natürlich. Lass sie weiter das Feuer entfachen. Das fand ich cool, ja. Enkelin hat quasi die Oma getauft, ja, oder hat sie in den Taufe mitbegleitet. Das fand ich richtig gut. Und so, egal wie alt du bist, ja, lass dich von den Jüngeren und von den Älteren anstecken und von den Gleichaltrigen, egal. Hauptsache, du lässt dich anstecken. Und manchmal brauchen wir einen anderen Menschen, der uns da ansteckt, der sagt, hey, glaub wieder, hab wieder Hoffnung, Kopf hoch. Ich staune manchmal, wie mich meine kleine Tochter in irgendwelchen Gedanken einfach wieder, komm, Papa, ne? Und wieder anspornen, sag, hey, ist gut. Kinder haben da was Reines, Natürliches. Also, sei nicht scheinheilig. Und dann Vers 6, guter Ruf und dem Teufel jede Angriffsfläche nehmen. Interessant. Guter Ruf, aber gleich haben wir, gerade haben wir gelesen, nicht scheinheilig, ne? Also Gott wünscht sich einen guten Ruf für dich und damit meint er nicht, dass du scheinheilig bist. Verstehst du? Was ist dann mit gutem Ruf gemeint? Lukas 4, Vers 13 lesen wir über die Versuchung Jesu in der Wüste durch den Teufel. Und da steht, als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verließ er ihn für einige Zeit. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt, er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Guter Ruf entsteht nicht, indem wir alles Schlechte so gut verstecken, dass andere nur gut von uns denken. Also, ne? Der Teufel aber, der versucht, Jesus zu verführen, aber das Gute, er fand keine Angriffsfläche. Das ist so ein Geheimnis. Weißt du, Gott sagt nicht zu dir, was du ihm geben sollst, sondern Gott sagt dir, wem du ihm geben sollst. Und wem sollst du Gott bringen? Dich selbst. Das wäre ja manchmal so einfach, gell? Wenn Gott sagen würde, bring mir 3 Kilo Butter oder so, ja? Oder bring mir dein Geld oder bring mir die perfekte irgendwas, ne? Mach dir nicht. Sondern Gott sagt, das Opfer, was du mir bringen kannst, bist du selber. Dass du dich veränderst, dass du dich ständig von Gott veränderst. Das ist das Opfer, was wohlgefällig ist. Wir würden ja manchmal gerne auf Dinge ausweichen, gell? Wir Ehemänner ja auch. Ja, ich würde gerne darauf ausweichen und meiner Frau Blumen bringen, wenn ich mich wieder daneben benommen habe und darauf hoffen, dass alles gut ist. Funktioniert das? Nur bedingt. Aber wenn ich danach wieder so ein A-Punkt-Punkt bin wie vorher, was wird er mir sagen? Ey, lass das mit den Blumen. Ich brauche nicht die Blumen, ich brauche dich. Richtig? Ich brauche nicht, dass du mir frische Blumen bringst, ich brauche, dass du dich veränderst. Und genauso ist es bei Gott. Gott sagt, hey, versprich mir doch nicht dieses und jenes. Versuch dich nicht, mich zu beeindrucken, dass du wieder morgens aufgestanden bist und deine stille Zeit gemacht hast oder rechtzeitig zum Gottesdienst warst oder was auch immer. Ist alles gut. Ist ja alles hilfreich. Aber Gott sagt, hey, du bist das wohlgefällige Opfer, das ich will. Ich will dich, nicht weniger. Ich bin doch an dir interessiert und nicht an deiner Leistung und dem, was du machen kannst. Und da ist es so wichtig, dass wir dem Teufel keine Angriffsfläche bieten. Gott sagt, hey, wenn du in Beziehung bist, im Paar bist, lasst die Nacht nicht untergehen, wenn ihr euch gestritten habt, ohne dass ihr euch versöhnt. Ey, ich habe noch nie gewonnen, wenn ich diesen Rat missachtet habe. Ich habe da nie gewonnen, ich habe immer nur verloren. Wenn wir dann gesagt haben, nee, oh, ich ziehe auf die Couch oder was und oh, ich rede nicht mehr. Ich habe immer verloren. Da verlieren wir immer. Das sind so Prinzipien Gottes. Dann bieten wir Angriffsfläche dem Feind. Genauso den Kindern zu sagen, hey, versöhnt euch, klärt das miteinander. Wir bieten dem Feind Angriffsfläche. Und das Gute ist aber, Gott will ja, dass diese Angriffsflächen verschwinden, so wie bei Jesus. Der Teufel konnte ihn nicht versuchen. Der hat keine Angriffsfläche gefunden. Und das Gute ist, Gott und sein Heiliger Geist, die kommen zu uns und wir beten und sagen uns, hey, der und der Bereich, bringt das in Ordnung. Der und der Bereich, tu Buße dafür, entschuldige dich dafür. Bringt das in Ordnung. Leute, es sind so viele Bereiche. Im Bereich der Beziehung, ja, hey, dass wir als junge Erwachsene, die noch nicht verheiratet sind, dass wir wirklich klar vor Gott leben, dass wir sauber vor Gott leben. Da ist Segen drauf. Wenn ich aber sehe, Leute, die das halt handhaben, wie sie es handhaben wollen. Ich beobachte das seit Jahren und ich sehe eigentlich nur Beraubung. Das ist für mich die stärkste Argumentation, wo ich sehe, dass Pärchen irgendwie zusammen sind und alles miteinander teilen, aber nicht verheiratet sind. Ich habe noch kein Glückliches gesehen. Und ich kann vielleicht auf 15 Paare zurückschauen. Ich kann nirgendwo sehen, hey, das war super. Die haben den besseren Weg gewählt oder so, ne? Sondern die wurden beraubt. Die haben einfach dem Feind Angriffsfläche gelassen. Und ich kenne andere, die haben das wirklich auf eine Karte gesetzt. Sie haben gesagt, wir bringen die Dinge in Ordnung, wir richten die nach Gott aus. Und dann waren wie so eine Tür zu. Da konnte der Feind diesen Bereich nicht angreifen. Und das Gute ist, Gott weist uns ja darauf hin, liebevoll. Er macht es immer liebevoll. Er überfordert uns nie und sagt, hier und der Bereich, bringt es in Ordnung. Biete doch dem Feind keine Angriffsfläche. Und wenn wir das tun, dann können wir auch im Gebet dem Feind ganz anders entgegentreten. Wir können sagen, hey, was mich angeht, ich habe die Dinge mit Gott in Ordnung gebracht. Feind, verzieh dich. Du hast hier kein Recht. Du hast kein Recht auf mich. Du hast kein Recht auf meine Familie. Verschwinde. Lass mich in Ruhe. Das ist so wichtig. Wenn wir aber so wischiwaschi sind oder wischiwaschi gemacht haben, versteht ihr, dann sitzt er bei uns im Auto drin, ja? Und es ist immer schwierig, dann jemanden, wenn er drin sitzt, zu sagen, jetzt steig aus. Wenn wir ihm selber die Tür offen gelassen haben. Hey, so krass, der Teufel kommt selbst zu Jesus und versucht ihn. Und Gott sagt, bietet ihm keine Fläche, flieht der Versuchung. Wenn Gedanken kommen, die uns angreifen, die uns eine Angriffsfläche bieten, das können wir oft nicht alleine. Wir müssen uns da jemand anders suchen, jemand anders, wo wir sagen, hey, kannst du für mich für da und da beten? Da habe ich immer wieder eine Angriffsfläche. Kannst du für mich beten, dass ich ja stark werde in diesem Bereich? Das ist so gut. Da Männer finden Männer, mit denen sie beten können, Frauen finden Frauen, mit denen sie beten können. Und das reicht einfach nur, wenn man sich ausgesprochen hat, dass der andere nachfragt, hey, wie sieht's bei dir da aus? Und dass du sagen kannst, oh gut, danke, aber bleib im Gebet. Oder nee, gerade bin ich wieder schwach geworden, bitte bete weiter für mich. Es muss nicht kompliziert sein. Aber es hat so eine Power. Füreinander beten, füreinander einstehen im Gebet. Bietet dem Feind keine Fläche, der hat's nicht verdient. Und dann das Gute, Lobenswerte durchlassen. Was ist das Gute, Lobenswerte? Das sind Freundschaft, das sind Wunder Gottes, das sind Dinge, die unseren Glauben stärken. Dafür bist du selber verantwortlich. Nicht nur Schlechtes auszufiltern, sondern also wir sollen nicht nur verdorbene Nahrung nicht zu uns nehmen, sondern wichtig ist, dass wir gute Nahrung zu uns nehmen. Deswegen tu dir Gutes mit Gott. Alles, was deine Beziehung zu Gott fördert, Freundschaft mit anderen Menschen, Freundschaft mit Leuten, die Gott kennen, Gebet, Lobpreis, Beten, Bibel lesen, tu dir Gutes. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Es ist besser wie das andere. Tu dir Gutes, such Kraftquellen, ja, bei Gott, suche ihn. Mach das und Gott wird sich dir zeigen, Gott wird dir begegnen. Jesus, er ist nie zu seinen Freunden, als sie Angst hatten, als sie sich verschlossen hatten, als Jesus gestorben ist. Da haben sie sich versteckt, sagt die Bibel. Ja, sie haben die Türen von ihnen verschlossen. Und Jesus, so cool, er geht durch die Tür. Also, auch wenn du dich vor Gott verschließt, der hat einen Dietrich. Ja, nein, der kann durch die Tür durch. Und der kann manchmal von hinten kommen. Und weißt du, was er sagt? Das finde ich so gut. Er tut dir nie den Kopf waschen. Er hätte doch sagen können, ey, ich bin so enttäuscht von euch. Ihr habt Sprüche gekloppt und wart ja nicht da. Die Mädels sind zum Grab gerannt und ihr, Kerle, habt euch hinter Türen verschlossen. Er hätte denen doch sonst was vorzählen müssen, ja? Und weißt du, was er macht? Er kommt von hinten und sagt, Friede sei mit euch. Frieden sei mit euch. Ich bin da, ich bringe Frieden. Hab keine Angst, Friede sei mit euch. Gott will immer Frieden reinbringen in unsere Situation, unsere Streitigkeiten, in unsere Konflikte, in unsere Angst. Er ist doch derjenige, der den Frieden reinbringt. Und manchmal sind wir davon Gebet entfernt. Und manchmal sind wir davon Gebet entfernt. Vielleicht ist es auch eine Gebetsnacht. Also ich will euch nicht sagen, dass es immer ein Gebet ist, ja. Das ist wer manchmal. Manchmal sind wir eine Gebetsnacht entfernt, gell? Manchmal braucht es dann mal Kniologie, ja, runter auf die Knie, auf den Knien arbeiten. Manchmal braucht es das. Manchmal braucht es die Knie der anderen Leute, die für dich knien, für dich beten. Fürbitte nennt es die Bibel. Aber Friede sei mit euch. Gott hat es anzubieten, es ist eine Kraftquelle. Und er hat dafür bezahlt. Hey, die Bibel sagt, am Kreuz hat Jesus für den Frieden bezahlt. Das ist so gut. Jesus, ich will dir dafür danken, dass du am Kreuz bezahlt hast für Frieden. Jesus, ich will dir dafür danken, dass du jeden Fluch zerbrochen hast am Kreuz. Jesus, jeder unserer Charaktermacken, die wir haben, die echt schwierig ist im Zusammenleben mit anderen Leuten, du hast dafür bezahlt. Du hast einen Weg geschaffen daraus. Du willst uns verändern und wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind, aber wir müssen uns bei dir andocken, ja, an dir festhalten. Hilf uns dabei. Hilf uns dabei, immer wieder auf die Knie vor dir zu gehen, immer wieder auf die Knie vor dir zu fallen, den Kniefall zu machen. Nicht vor dem Fußball, nicht vor dem falschen Gott, sondern vor dir. Und du lässt uns nie aus. Du buhst uns nie aus. Du wäschst uns nie den Kopf. Du nimmst uns in den Arm, weil der Vater den Sohn liebt. Weil du der Vater bist und wir sind die Söhne und die Töchter. Ich danke dir dafür. Hilf uns, heute aus diesem Gottesdienst rauszugehen und verstanden zu haben, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, wenn wir mit dir ein Leben führen. Und dass wir uns so benehmen dürfen und so verhalten dürfen. Herr, und wo Gebete notwendig sind nach so einer Predigt, Herr, wo Bekennen und Bereuen und Lassen notwendig ist, wo es notwendig ist, dass wir manchmal Rotz und Wasser heulen, weil wir es wieder mal verbockt haben. Und Herr, vor dir demütig zu werden, das ist wahre Stärke, das ist keine Schwäche. Herr, vor dir demütig zu werden, das ist wahre Stärke. Das braucht Kraft, das braucht Charakter, das andere machen alle anderen. Aber wirklich vor dir demütig zu werden, ist wahre Stärke, wahrer Charakter. Hilf uns, das zu haben, das zu leben. Halleluja. Amen.